SWR Aktuell Wirtschaft mit Sina Rosenkranz.
Hohe Finanzierungskosten, kaum bezahlbarer Wohnraum, die Stimmung in der Baubranche, sie könnte schlechter kaum sein. Am Montag soll bei einem Baugipfel im Kanzleramt nach Lösungen gesucht werden. Doch jetzt haben schon zwei große Verbände, darunter Haus und Grund, aus Protest ihre Teilnahme abgesagt. Hans-Joachim Viehweger.
Die Zahl neuer Wohnungen sinkt, die Kosten laufen davon. Angesichts dieser Entwicklung beklagen die Branchenverbände GdW und Haus und Grund mangelndes Engagement der Bundesregierung. Statt den Bau zu fördern, erhöhe die Politik vielmehr die Anforderungen, zum Beispiel im Klimaschutz. Damit werde Bauen und Wohnen weiter verteuert. Mit dem Boykott des Spitzentreffens im Kanzleramt wolle man ein Signal aussenden, sagt Kai Warnecke vom Verband der privaten Hausbesitzer Haus und Grund. So dürfe es nicht mehr weitergehen. Ähnlich die Position von Axel Gedaschko vom Verband GdW, der kommunale und genossenschaftliche Wohnungsunternehmen vertritt. Die Bundesregierung müsse die rote Karte bekommen, weil sie alle Warnungen vor dem Einbruch am Wohnungsbau schöngeredet habe. Bundeskanzler Scholz hat zusammen mit Bauministerin Geiwitz für Montag zu einem Treffen des Bündnisses für bezahlbares Wohnen eingeladen. Geiwitz hat im Vorfeld angekündigt, dass Erleichterungen für den Wohnungsbau geprüft würden. Aus der Branche wiederum waren in den vergangenen Tagen zahlreiche negative Nachrichten gekommen. So lag die Zahl der Baugenehmigungen im ersten Halbjahr fast 30% niedriger als im Vorjahr. Deutschlands größte Wohnungsgesellschaft Vonovia kündigte an, den Bau zehntausender Wohnungen auf Eis zu legen. Heute teilte das Statistische Bundesamt mit, dass die Preise für Wohnimmobilien im zweiten Quartal um fast 10% gesunken sind. Hans-Joachim Viehweger, Berlin.
Kaputte Rasierapparate, Toaster, Handys, solchen Elektroschrott können Verbraucherinnen und Verbraucher seit gut einem Jahr auch in größeren Supermärkten abgeben, so die Neuregelung. Aber viele Supermarktfilialen nehmen den Elektroschrott der Kunden gar nicht an. Das kritisiert zumindest die Deutsche Umwelthilfe. Sie hat deshalb gegen 7 große deutsche Supermarkt- und Drogerieketten Klage eingereicht, unter anderem gegen Aldi, Lidl, Edeka oder Rossmann. Sabine Schütze aus der SWR Umweltredaktion, worauf genau bezieht sich denn die Klage?
Naja, darauf, dass es mit der Rückgabe kleiner Elektroaltgeräte eben nicht so reibungslos klappt, wie es sollte. Und das, obwohl Supermärkte und Drogerien mehr als ein Jahr Zeit hatten, das zu üben. Denn für Märkte mit mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche ist die Rücknahme ja seit Juli letzten Jahres verpflichtend. Und die Deutsche Umwelthilfe hat das ein paar Monate lang mehrere Male in Deutschland probiert. Fazit: Inzwischen verweigern zwar nur noch wenige Märkte tatsächlich die Annahme, aber immer noch ist eine Rückgabe manchmal mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden, wenn nach dem Warten in der Kassenschlange zum Beispiel die Verkäuferinnen unsicher sind und noch jemand Zweites dazugerufen werden muss. Und dann bemängelt die Deutsche Umwelthilfe noch, dass nicht überall Sammelboxen vorhanden sind und die vor allem nicht ausreichend gesichert sind gegen Fehlwürfe und Diebstahl. Und deshalb spricht sie auch von einer Verweigerungshaltung, denn eine Infotheke für eine verbraucherfreundliche Rückgabe zum Beispiel haben längst nicht alle Märkte.
Aber warum tun sich denn die Supermärkte und Drogerieketten so schwer, den Elektroschrott zurückzunehmen?
Naja, sie scheuen den Mehraufwand, der mit der Rücknahme nötig ist und meiner Meinung nach natürlich auch die Kosten. Denn zunächst mal muss ja das Verkaufspersonal geschult werden, damit das weiß, wie die Rechtslage ist. Also welche Altgeräte beispielsweise ohne Kauf eines ähnlichen neuen Geräts zurückgenommen werden und wie mit den Altgeräten dann auch überhaupt umgegangen werden soll. Dann muss ja ein System installiert werden, also bruchsichere Sammelboxen zum Beispiel. Die wiederum müssen dann von den Mitarbeitern überwacht werden, denn in vielen Elektrogeräten, nicht nur in Powerbanks oder Tablets, sondern ja auch in Kameras beispielsweise, stecken Lithium-Ionen-Akkus und die sind brandgefährlich, wenn sie beim Einwurf in die Sammelbox beschädigt werden. Da muss man ein Auge drauf haben.
Das sind jetzt alles Punkte, die die Supermärkte so öffentlich weniger offenlegen. Sie argumentieren vielmehr damit, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher das Rückgaberecht ja sowieso kaum nutzen würden. Stimmt es? Und wenn ja, woran liegt das?
Das stimmt bislang sicherlich. Ich denke allerdings schon einfach deswegen, weil die wenigsten Verbraucher und Verbraucherinnen tatsächlich sicher sind, wie so eine Rückgabe funktioniert. Manche wissen wahrscheinlich noch nicht mal, dass sie überhaupt möglich ist. Und das ist relativ klar, denn kaum ein Supermarkt oder kaum eine Drogerie nutzt tatsächlich die Möglichkeit, obwohl das gesetzlich vorgeschrieben ist, sehr eindeutig und klar auf dieses Rückgaberecht auch hinzuweisen. Die Märkte, die sind gesetzlich dazu verpflichtet, uns darüber in Kenntnis zu setzen. Und das tun sie dann mit kleinen Aufklebern, neben der Flaschenrückgabe, schön unauffällig und oft auch so allgemein, dass die Kunden selbst dann, wenn sie die Info gefunden haben, nicht genau wissen, wie die Rücknahme eigentlich geregelt ist. Und wenn die Supermärkte und Drogerien dann aber mal mit großen Plakaten darauf hinweisen würden und mit Flyern vielleicht noch direkt neben ihren angebotenen Elektrogeräten, ich bin der Meinung, dann kämen viel mehr Verbraucher und Verbraucherinnen auf die Idee, ihr Bügeleisen, ihre Fitnessuhr oder auch den Rasierer im Supermarkt zurückzugeben.
Was machen die Verbraucherinnen und Verbraucher denn stattdessen mit ihrem Elektroschrott? Bringen den alle brav zum Wertstoffhof oder landet der vielleicht auch in der schwarzen Restmülltonne?
Ja, es ist tatsächlich so, dass leider mehr als 140.000 Tonnen kleiner Elektrogeräte jährlich in der Restmülltonne landen und dann verbrannt werden. Das ist eine Zahl vom NABU, vom Naturschutzbund. Das ist schade um die wertvollen Rohstoffe, denn bezogen auf ihr Gesamtgewicht stecken in Kleingeräten mehr wichtige Rohstoffe als in Großgeräten wie Waschmaschinen zum Beispiel. Nur etwa 45% der Elektroaltgeräte werden tatsächlich getrennt gesammelt. Und mit der Möglichkeit, die Altgeräte nicht nur auf Wertstoffhöfen, sondern auch bei den größeren Händlern abzugeben, sollte es ja jetzt eigentlich genügend Möglichkeiten geben. Also würde ich vorschlagen, ruhig mal die Supermärkte nerven und den Rasierer oder auch die Fitnessuhr zurückgeben, denn die müssen alle kleinen Geräte bis 25 Zentimeter jederzeit einfach zurücknehmen, größere Geräte nur dann, wenn so ein ähnliches Gerät vor Ort gekauft wird.
Sagt Sabine Schütze aus der SWR Umweltredaktion. Die Deutsche Umwelthilfe hat gegen große Super- und Drogeriemarktketten Klage eingereicht, weil sie bei Stichproben kaputte Elektrogeräte nicht zurückgenommen haben sollen. Es ist eine Diskussion, die seit Monaten nicht abreißt. Trotz des Angriffskrieges auf die Ukraine und trotz Sanktionen macht ein Großteil der ausländischen Investoren immer noch Geschäfte in Russland. Das zeigen aktuelle Zahlen der EU-Kommission, die heute veröffentlicht wurden und die Fragen nach sich ziehen. Wirken die Sanktionen gegen Russland überhaupt? Gibt es Lücken, die ausgenutzt werden? Gleichzeitig werden Forderungen laut, den Druck auf die Unternehmen zu erhöhen. Aus Brüssel Andreas Meyer-Feist.
Nur knapp die Hälfte der internationalen Firmen ist weg aus Russland. Die Mehrheit ist geblieben. Auf einer Liste stehen bekannte Namen, unter anderem das Pharmaunternehmen Stada und der Gesundheitskonzern Fresenius. Nach einer Anfrage des Europaabgeordneten Moritz Körner hat die EU-Kommission die Zahlen jetzt genannt. Zu viele Unternehmen würden noch in Russland aktiv sein, ohne die Folgen zu bedenken, warnt FDP-Politiker Moritz Körner.
Jedes europäische Unternehmen, das weiterhin Gewinne in Russland macht, unterstützt mit seinen Steuern an den russischen Staat direkt Putins Kriegsmaschine.
Seine Forderung, das Geschäft in Russland müsse zu einem Verlustgeschäft für beteiligte Unternehmen werden.
Die EU muss ihr Sanktionsregime entsprechend nachschärfen.
Tatsächlich sind die Handelsbeschränkungen nicht vollständig. Sie gelten vor allem für Industriegüter. Dazu kommen Exporteinschränkungen für Elektronik und das Verbot, militärisch nutzbare Güter aus der EU über Umwege nach Russland einzuführen. Nahrungsmittel, Mode, Medizin und vieles andere wird weiter nach Russland gebracht. Vor wenigen Wochen erst hatte Russlands Präsident Putin das Thema Importe auf einem Wirtschaftskongress in St. Petersburg angesprochen. Für den Bonner Politikwissenschaftler Andreas Heinemann Grüder ein Zeichen, dass Putin hoffe, alles so machen zu können wie vor einigen Jahren, nach der Devise.
Naja, warum machen wir es nicht wie 2015? Ein Jahr nach der Krim-Annexion waren doch auch die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen wieder auf dem Vorkriegsniveau.
Die EU-Kommission will nicht alle Russland-Geschäfte kritisieren, vor allem jene nicht. Viele Menschen seien auf Medikamente aus der EU angewiesen. Aber es gibt auch andere Branchen, die weiter Geschäfte machen. Der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft spricht hier von vertraglichen Verpflichtungen. Die meisten Unternehmen hätten ihr Geschäft trotzdem zurückgefahren. Ein Großteil der internationalen Staatengemeinschaft habe auch keine Sanktionen verhängt. Viele Länder aus diesem Kreis würden jederzeit bereit sein, die Geschäfte der EU-Firmen zu übernehmen, wenn sie aufgeben würden. Politisch ein heikles Thema. Die Debatte um eine Verschärfung der Sanktionen dürfte weitergehen.
An den Aktienmärkten war es die Woche der Notenbankentscheidungen und die Woche geht mit leichten Kursverlusten zu Ende.
Bei gut 15.600 Punkten geht der DAX aus dem Handel in etwa auf dem Stand vom Vortag. Auf die Woche gerechnet macht das ein Minus von etwas mehr als 1%. Anders als am deutschen Aktienmarkt griffen Anleger an den US-Börsen wieder vorsichtig zu. Insbesondere bei den Tech-Werten der Nasdaq, die zuletzt vor dem Hintergrund des hohen Zinsniveaus verkauft wurden. Insgesamt herrscht am Aktienmarkt aber weiter Katerstimmung, nachdem die US-Notenbank angedeutet hatte, ihren straffen geldpolitischen Kurs vorerst beizubehalten. Bianca von der Au, ARD Finanzredaktion, Frankfurt.